Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für Einkommensinvestoren vorstelle. In der 13. Folge sind wir auf Möglichkeiten eingegangen, wie Anleger den defensiven Anteil ihres Portfolios ausbauen können und haben insbesondere die Preferred Shares besprochen. Heute möchten wir diskutieren, inwiefern Anleihen für Einkommensinvestoren geeignet sein könnten und wie hier die Chancen und Risiken sind. Wie immer werden wir die Juni-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich nochmal Luis mit unserem Sponsor.
Und bei unserem Sponsor CapTrader lassen sich natürlich auch Anleihen als Einzeltitel und Sammelanlagen handeln. Und CapTrader ist unsere persönliche Empfehlung für Einkommensinvestoren, den der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln, selbst Nischentitel. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar und natürlich fallen keine Kosten für die Verbuchung von Dividenden an, ebenso wenig wie Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide selbst Kunden von CapTrader geworden und schätzen nach wie vor den guten Service und die zahlreichen Report-Funktionen. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistwahres.de/CapTrader. Eine ausführliche Anleitung hierfür findet sich unter nurbaresistwahres.de/CapTrader-Start. Ja, und damit steigen wir in unser heutiges Thema ein. Ja, heutiges Thema Anleihen. Wir haben, glaube ich, auch privat noch nie drüber geredet. Anton, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du überhaupt welche?
Ja, stimmt. Darüber haben wir uns tatsächlich noch gar nicht so genau ausgetauscht. Also ich persönlich hatte es ja schon ein paar Mal so angedeutet. Ich habe ja noch eher, also aufgrund meines noch relativ langen Anlagehorizontes, habe ich ja noch ein relativ aktienähnliches und eher offensives Portfolio. Und Anleihen sind ja in den meisten Fällen eher so im defensiven Bereich. Und da sind ja auch die Renditeerwartungen eher geringer in der Regel. Deshalb habe ich da bisher kaum was. Also wenn überhaupt, dann nur sehr wenig. Preferred Shares, ein bisschen was über Fonds und ansonsten ja hauptsächlich auch Aktien. Wie ist das bei dir? Ich meine, du hattest das ja auch schon einige Male angedeutet, dass dein Defensivanteil des Portfolios dann doch schon etwas ausgewachsener ist?
Genau, das ist ja die berühmte Altersfrage bzw. die Frage nach der Schwankungsbreite. Tatsächlich ist es bei mir so, dass das Defensivportfolio mehr auf Preferred Shares denn auf Anleihen setzt. Die sind da deutlich untergewichtet. Und diese grundsätzliche Unterscheidung, naja, Aktien offensiv, Anleihen defensiv, würde ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben. Also ich habe beispielsweise auch in meinem Offensivdepot durchaus eine Anleihenkomponente, aber da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs drauf. Aber ich denke mal, zunächst sollte ich mal ganz kurz erläutern, was sind denn überhaupt Anleihen? Und dazu müssen wir uns mal anschauen, wie finanziert sich eigentlich so ein Unternehmen. Und dafür hat es ja erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das heißt, ein Unternehmen, das ja ein Betrieb, ein Geschäftsmodell startet, muss ich ja dafür refinanzieren. Ja, und die Mittelherkunft, ja, da kennt die Bilanz letztendlich zwei Größen, nämlich einmal das Eigenkapital, ja, und einmal das Fremdkapital. Eigenkapital ist klar, das sind eben die Mittel, die ich einbringe, direkt ins Unternehmen, in Form einer dauerhaften, ja, Beteiligung. Das sind beispielsweise, können sein Aktien, ja, über die ich eben Eigenkapital sammle. Ich werde dann eben dauerhaft Anteilseigner des Unternehmens. Ja, habe natürlich dementsprechende Mitbestimmungsrechte, ja, habe einen Anspruch auf Dividende, wenn was ausgeschüttet wird, habe einen entsprechenden Kurs, der auch ja mehr oder minder eben schwankt, und ja, bin natürlich auch in der Gläubigerstruktur eines solchen Unternehmens als Eigenkapitalgeber ja an letzter Stelle, muss man natürlich auch sagen, ne? Kennt man ja bei einer Firmenpleite, der Aktionär ist dann der allerletzte, der bedient wird. Ja, die zweite Möglichkeit, wo sich eben ein Unternehmen Mittel beschaffen kann, ist eben Fremdkapital. Ja, Fremdkapital, der große Vorteil ist, ja, ich habe niemanden letztendlich, der mir ins Unternehmen reinredet. Ja, denn der Geldgeber hat keine Mitbestimmungsrechte, erwirbt auch keine Anteile am Unternehmen. Ja, er gibt mir einfach wirklich nur Geld in Anführungsstrichen. Das heißt, seine Leistung beschränkt sich darauf, ja, Finanzmittel, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug steht ihm dann Anspruch auf Zins und Tilgung zu. Und der ist dann natürlich ja unbedingt. Das heißt, es ist keine Kannleistung wie bei der Dividende, sondern eine Mussleistung. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Ja, denn in dem Moment, ja, wo ich, und sei es auch nur ein Cent, ja, an Zins- oder Tilgungsleistung nicht erbringen kann, ja, bin ich eben nicht mehr solvent. Ja, und jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten, Fremdkapital einzusammeln. Das eine ist natürlich der Klassiker eben bei der Bank, ein Darlehen. Ich kann aber auch an den Kapitalmarkt gehen und eben Anleihen analog zu Aktien emittieren. Ja, das geht über die Börse, geht auch außerhalb der Börse. Ja, aber eben dann geht ein Schuldschein letztendlich an den Anleger, ja, den er ja in dem Sinne kauft, beziehungsweise dem Unternehmen dafür eben Geld reingibt und dafür eben Anspruch auf Zins und Tilgung erwirbt. Und das ist dann eben eine Anleihe.
Ja, das jetzt nur mal so zum grundsätzlichen Konzept. Also hast es ja schon so gesagt, also Eigenkapital auf der einen Seite und Fremdkapital. Das letzte Mal haben wir die Preferred Shares besprochen. Das ist ja so ein bisschen dazwischen, also eine Zwischenmöglichkeit. Aber heute wollen wir uns ja wirklich nur mal so mit diesem klassischen Fremdkapital beschäftigen. Und was haben denn da in der Praxis Anleger für Möglichkeiten, da ein Einkommen zu generieren? Also was für Anleihenarten gibt es denn überhaupt?
Ja, nochmal kurz zu den Preferred Shares. Genau, es gibt im Prinzip zwischen Eigenkapital und Fremdkapital gibt es eben tatsächlich ja sogenannte Zwitter. Ja, das heißt, das sind eben Wertpapiere, die Eigenschaften von Aktien in dem Fall und Anleihen ja, kombinieren, und dazu gehören eben beispielsweise die Preferred Shares, dazu gehören aber auch beispielsweise Wandelanleihen. Ja, wenn wir uns jetzt rein auf den Bereich des Fremdkapitals und damit der Anleihen konzentrieren, dann können wir erstmal feststellen, es gibt zwei grundsätzliche Arten von Anleihen. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit von Unternehmen geredet, also Unternehmensanleihen, das sind die einen, ja, aber ich glaube sogar von der Marktkapitalisierung noch bedeutender sind tatsächlich die Staatsanleihen. Bekanntermaßen saugen sich ja die öffentlichen Haushalte auch gerne mit Fremdmitteln voll, beziehungsweise also gerade jetzt zurzeit in Deutschland, ja, wenn dann noch nicht mal Zinsen drauf fällig werden, was natürlich eine historisch völlig anormale Situation ist. Also sagen wir so, erstmal die grundsätzliche Unterscheidung: Wir haben Staatsanleihen, wir haben Unternehmensanleihen. Man kann grundsätzlich sagen, im selben Rechtsraum sind Staatsanleihen sicherer als Unternehmensanleihen, liegt halt eben an dem ja, sprichwörtlichen Gewaltmonopol. Das heißt, über die Möglichkeiten ja, aufzuschulden, also zusätzliche Schulden aufzunehmen, ja, mal mehr, mal weniger verschleiert über die Zentralbank, ja, oder eben ja, Unternehmen oder Privatpersonen zu Steuerzahlungen zu nötigen, kann natürlich ein Staat viel leichter Anleihen bedienen als ein Unternehmen, die in der Regel ja, darauf angewiesen sind, das Geld eben richtig zu verdienen. Ich sag mal, das ist einmal die eine Unterscheidungsmöglichkeit. Eine zweite Unterscheidungsmöglichkeit ist die Anleihenqualität, sage ich jetzt mal, wobei es auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Dann gibt es erstmal zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Das eine ist Investment Grade und das andere Non-Investment Grade. Ja, Investment Grade, ja, das ist relativ sichere Anleihen. Und Non-Investment Grade, da geht es schon so ein bisschen in den spekulativen Bereich, da ist nicht ganz so, da ist der Schuldner nicht ganz so solide, ja, das ist schon eher fraglicher, ob Zins und Tilgung geleistet werden. Und beim Investment Grade, das wird der eine oder andere ja auch kennen, da gibt es eben die Ratingagenturen. Ja, Investment Grade sind dann die Anleihen, die bis ja von AAA bis einschließlich so BBB in der Regel geratet sind. Und alles, was unter BBB ist, also BB oder drunter, das sind dann Non-Investment-Grade-Anleihen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein. Ja, und auch hier lässt sich natürlich durch Diversifikation ja, ein entsprechendes Portfolio aufbauen. Gerade für Einkommensinvestoren könnten Non-Investment-Grade-Anleihen interessant sein. Ganz einfach deswegen natürlich, weil es da höhere Zinsen gibt. Ja, und Zins, das ist schon das dritte Kriterium. Der kann zum einen fix sein oder variabel. Ja, Fixzins kennt in der Regel jeder aus Krediten auch, wo es eben fest vereinbarten Zins gibt. Es gibt auch viele Anleihen, die eben variabel verzinst werden, ja, wo es eben, wo sich die Zinshöhe orientiert an ja, beispielsweise einem Leitzins oder einem Referenzzinssatz plus einem entsprechenden Aufschlag. Ja. Vorteil ist eben beim Fixzins, da weiß man im Vorfeld genau, welche Zahlungen man zu erwarten hat. Ja, dafür gibt es eben keine Anpassungen, ja, Stichwort Inflation. Ja, beim variablen Zins bin ich mir eben nie sicher genau, was fließt mir nominal zurück, weil das eben variiert. Dafür kann ich aber zum Beispiel solche Inflationsanpassungsmechanismen durch den variablen Zins mit einbauen.
Okay, das waren ja jetzt so die großen Möglichkeiten, wie man die Anleihen unterteilen kann. Aber alleine so was die Emittenten angeht, ist das ja, gibt's da ja noch deutlich mehr als nur die Unternehmens- und Staatsanleihen. Also ich glaube, gerade für Einkommensinvestoren sind ja eher nicht so die klassischen Staatsanleihen interessant, sondern eher andere Titel. Und das sind beispielsweise dann eben auch die Kommunalanleihen, in Englisch, auf Englisch Municipal Bonds. Und aber auch die besicherten Anleihen, also das sind Anleihen, die mit ganz verschiedenen Dingen besichert sein können, mit Hypotheken, mit Kreditforderungen, mit verschiedenen Darlehen und ja, du hast es ja auch schon angedeutet, dann auch die Wandelanleihen.
Ja, das stimmt. Da müssen wir jetzt nochmal grundsätzliche Unterscheidungen treffen. Es gibt bei Anleihen solche mit und ohne Besicherung. Man muss natürlich fairerweise sagen, ohne Besicherung ist die Regel. Ja, mit Besicherung, das sind häufig, ja, was man so im deutschen Rechtsraum Aussonderungsrechte nennt. Das heißt, wenn ein Schuldner pleite geht, ja, also seine Verpflichtung nicht mehr nachkommen kann, dann wird ja dessen Vermögen eben verwertet und auf die Gläubiger aufgeteilt, entsprechend einer ja, Insolvenzquote. Oft bleibt ja dann nicht viel über. Wenn ich allerdings eine besicherte Anleihe habe oder ein besichertes Darlehen, dann habe ich im Vorfeld ein Aussonderungsrecht vereinbart. Das heißt, bestimmte Gegenstände fallen gar nicht in die Insolvenzmasse, sondern dienen eben in erster Linie meiner Befriedigung als Gläubiger. Das heißt, das sind dann diese klassischen Zwangsversteigerungen bei Immobilien, ja, wenn die Bank dann eben ja die Immobilie verwerten kann, weil der Schuldner nicht bezahlt hat. Ja, Unabhängig davon gibt es natürlich auch bei Anleihen einen Gläubigerrang. Das heißt, gerade im englischen Sprachraum wird man immer wieder auf Senior Debt oder Senior Loan treffen, beziehungsweise Junior Debt oder Junior Loan. Und damit ist einfach nur gemeint, es gibt im Rang höhere Anleihen, ja, oder Kredite und im Rang niedrigere. Ja, das heißt, die höheren, die werden natürlich als erste bedient aus den Vermögenswerten im Falle einer Insolvenz, die nachrangigeren später. Ja, und logischerweise, ja, je höher mein Rang, also Senior Debts und Senior Loans sind natürlich relativ gesehen sicherer als Junior Debts und Junior Loans. Dementsprechend sind auch die Zinsen gestaltet. Ja, und tatsächlich gibt es eben viele Nachranganleihen. Gibt es ja auch im deutschen Sprachraum, ja, die eben entsprechend riskant sind, weil ich in der Regel davon ausgehen kann, im Fall einer Insolvenz bekomme ich nichts, ja, aber dafür eben ein attraktives Zinsniveau haben.
Ich bin ja ehrlich gesagt jetzt nicht der große Anleihenexperte, weil ich auch selbst kaum darin investiere. Du ja dann schon eher, du hast ja auch mal recherchiert, wie überhaupt so die Ausmaße dieses Marktes sind. In was für einem Bereich bewegt man sich denn im Anleihensegment?
Ja, es war gar nicht so einfach jetzt Zahlen, Daten, Fakten zu finden, insbesondere jetzt globaler Aktien- und globaler Anleihenmarkt zur selben Zeit, um es mal so ein bisschen zu vergleichen. Da muss ich schon ein paar Jahre zurückgehen. Erstmal das Interessante, der Anleihenmarkt ist viel größer als der Aktienmarkt, obwohl der Aktienmarkt natürlich durch die spektakulären Aufs und Abs viel eher im Fokus steht. Das sind jetzt Zahlen so, die ich gefunden habe von 2014. Ja, da wird sich aber der Tendenz nach nicht wesentlich was geändert haben und demnach gab es etwa 50.000 an regulierten Börsen notierte Aktien, ja, aber 200.000, also viermal so viele Anleihen. Also das war schon mal ein deutlich größerer Markt, wobei sich hier im Anleihensegment ja die Anleihen von also Staatsanleihen, Anleihen von Finanzinstituten und von Nicht-Finanzinstituten so in etwa die Waage hielt, also in etwa gleich groß die Sektoren, Pi mal Daumen. Interessant ist auch die Gesamtgröße der Märkte, also die Marktkapitalisierung seinerzeit war 69 Billionen Dollar Aktien, 58 Billionen Dollar Staatsanleihen, 60 Billionen Dollar Anleihen von Finanzinstituten und dann nochmal ja, 100 Billionen sonstige Anleihen. Also auch hier deutlich größer. Dafür ja, ist aber der Umschlag, also ja, das umgeschlagene Volumen bei Aktien deutlich höher. Ja, im ersten Halbjahr 2014 beispielsweise wurden 10 Billionen Dollar Anleihen umgeschlagen, aber 28 Billionen Dollar Aktien. Ja, das nur mal so um das Ganze einzuordnen. Und ja, ist vermutlich auch nicht so allgemein bekannt, dass tatsächlich der Anleihenmarkt viel größer und man muss natürlich auch sagen, für wirtschaftlich sogar ja weitestgehend relevanter ist als der Aktienmarkt, ne? Weil natürlich am Anleihenmarkt, ja gut, je nachdem, wie stark die Zentralbanken dazwischen pfuschen, eben die Zinsen bestimmt werden und die Zinsen sind ja bekanntermaßen einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Größen.
Das sind ja schon wirklich sehr beeindruckende Zahlen, die du da nennst. Wir haben ja auch vorhin die Kategorien so grob besprochen. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt keine sehr großen Investitionen in Anleihen hast, jetzt im Vergleich zu Preferred Shares. Aber was für Anleihen hast du dann in der Praxis?
Ja, zum einen, das ist jetzt aber der offensive Bereich. Da bin ich drauf gestoßen über den verehrten Dr. Gerd Kommer. Der hat auf seinem Blog mal einen Artikel gehabt zu einer neuen Studie. Das ist auch gar nicht, ja, ein paar Monate müsste das her sein. Und zwar hat da ein Forscherteam versucht, die historischen Anleihenkurse und Renditen zusammenzusetzen, und zwar von Schwellenländern. Ja, und zwar zurück bis ins Jahr 1800. Ja, da gab es natürlich andere Schwellenländer als heutzutage. Und die haben dann nochmal untersucht, wie sich die tatsächlichen Renditen entwickelt hätten. Und zwar von Staatsanleihen aus Schwellenländern, die in Hartwährungen emittiert wurden. Ja, also im Prinzip in einer Währung, die das Land selber ja nicht beeinflussen kann. Ja, wenn Indonesien beispielsweise eine Anleihe in indonesischen Rupien ausgibt, ja, dann kann Indonesien ja im Zweifel selber Einfluss auf die Zentralbank nehmen und damit auch auf, ja, letztendlich natürlich auch den Anleihenmarkt. Wenn aber Indonesien eine Anleihe, sprich eine Forderung aus Sicht des Gläubigers in Dollar emittiert, dann hat sie ja darauf keinen Einfluss. Und das Interessante war halt, dass tatsächlich das Rendite-Risikoverhältnis über diese, ja, gut zwei Jahrhunderte, also erstens deutlich positiv, also die Rendite deutlich positiv war, trotz aller Verwerfungen, sofern man eben da auch global diversifiziert vorgegangen ist. Ja, und das im Prinzip eine wirklich ganz eigene, vom Chancen-Risiko-Verhältnis her, eine ganz eigene Anlageklasse oder Asset-Klasse dargestellt hat. Also dieser gesamte Bereich Staatsanleihen von Schwellenländern in Hartwährung. Ja, also heutzutage typischerweise eben in US-Dollar. Und genau diese Anlageklasse habe ich auch abgebildet. Allerdings eben offensiv. Warum offensiv? Naja, weil schon die Kursschwankungsbreite recht hoch ist, ja, und eben ja nicht, wie soll man sagen, zur Gesamtkursstabilität des Portfolios beiträgt. Also nicht geeignet ist, wirklich hier Kursrückgänge abzupuffern. Ja, schwankt auch erheblich, teilweise schon aktienähnlich, aber eben durchaus mal zu anderen Zeitpunkten, und somit erziele ich damit auf jeden Fall einen Diversifikationseffekt. Ja, also wer die Studie lesen will, findet sich beim Dr. Kommer auf dem Blog. Wie gesagt, ein paar Monate her, aber mit dem Schlagwort Emerging Markets, da müsste sie zu finden sein. Ja, auf jeden Fall sehr lesenswert, sehr interessant.
Und im defensiven Bereich hast du doch auch noch mal ein paar Anleihen, oder?
Ja, im defensiven Bereich, da ist natürlich meine Intention, genau diese besicherten Anleihen ja, herauszufischen und das Depot damit zu bestücken, allerdings wirklich in sehr untergeordnetem Maße, auch eher so ein bisschen als Beimischung, um diese reine Preferred-Shares-Schiene zu ergänzen. Allerdings muss ich, oder wo ich jetzt so ein bisschen mit mir hadere, ist tatsächlich angesichts der enormen Pakete, die Zentralbanken geschnürt haben, ob ich da nicht generell im defensiven Bereich mich von den Anleihen verabschiede und doch eben komplett in den Preferred-Share-Bereich umschwenke, weil das ist ja der Wesenskern einer Anleihe, ist ja eben, ich habe eben einen Geldwert. Ja, wenn ich eine Beteiligung an einem Unternehmen habe, ist das ja auch etwas, was eben unabhängig, ja, vom Bestand der Währung, ja, von inflationären Tendenzen beispielsweise Bestand hat, während ich natürlich bei Geldwerten unmittelbar diesen Einflüssen ausgesetzt bin. Ja, und also im Prinzip bin ich momentan so ein bisschen in diesem Dilemma. Der Ray Dalio hat das ja gesagt, Anfang des Jahres, das Cash is Trash-Dilemma. Ja, also Bargeld ist Müll, wortwörtlich übersetzt. Zum damaligen Zeitpunkt, weil er eben auch gesagt hat, naja, auf mittlere Sicht oder lange Sicht wird die Zentralbankpolitik eben die, ja, Geldwerte, ja, aushöhlen. Ja, und dann nützt natürlich auch ja, ein attraktiver Zins nichts oder nicht viel, ja, wenn eben die reale Rendite dann wieder runtergedrückt wird. Ja, auf der anderen Seite, wenn man eben einen, oder wenn ein Anleger einen defensiven Bereich hat, ja, dann wird es natürlich schwierig, den abzubilden ohne entsprechende Geldwerte, weil das ja gerade der Vorteil ist von Geldwerten, ja, dass sie eben nicht entsprechend der Bepreisung des Sachwerts schwanken, sondern eben, ja, nominal feststehen. Ja, natürlich schwankt auch eine Anleihe im Preis, aber ich habe eben einen nominalen Wert und keinen Wert bei einer Aktie, der eben ja an der Sache hängt, ja, oder von der Bewertung der entsprechenden Sache, die dahinter hängt. Und ja, da werde ich noch ein bisschen in mich gehen und bei der nächsten Depot Rebalancierung, ja, bis dahin mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir gefällt das ehrlich gesagt auch nicht, dass dort die Zentralbank jetzt am Ende vermutlich nicht nur für Inflation sorgen wird, mittel- bis langfristig, sondern dass die ja auch irgendwie diese Bepreisung des Risikos ja auch verfälscht. Also der Zins ist ja auch am Ende, wenn sich der Zins am freien Markt bildet, ist das ja ein Ergebnis des erwarteten Risikos. Und der wird ja am Ende verfälscht, wenn da Anleihen von einem Dritten gekauft werden, denen es nicht, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das die Zentralbank tangiert, wenn die Anleihen ausfallen, aber das missfällt mir auch, dass dann irgendwie das nicht mehr am Markt gebildet wird, dieser Preis.
Ja, auf der anderen Seite wird ja auch jetzt immer wieder der gute Warren Buffett vorgehalten, ja, der jetzt auf der letzten Hauptversammlung von Berkshire und entsprechend der Bilanz ja auch eine recht hohe Cash-Position hält, aber recht hoch ist relativ. Also sein Portfolio umfasst momentan so 450 Milliarden US-Dollar und ja, Ende April dann etwa 25% ja, an Cash-Quote. Ja? Wobei die Cash-Quote beispielsweise, der wird ja auch nicht in Bargeld gehalten, sondern eben überwiegend in kurzlaufenden US-amerikanischen Staatsanleihen. Ne? Das ist übrigens auch noch ein Parameter, den hatten wir vorhin auch nicht erwähnt. Ja, die Laufzeit, es gibt eben ja kurz-, mittel- und langlaufende Anleihen, wobei das eben auch nicht ganz scharf abgegrenzt ist, aber ich sag mal so kurzlaufend bis so 1-2 Jahre, mittellang bis ja so 5 Jahre und alles, was drüber ist, sind dann so langlaufende Anleihen. Ja, und letztendlich ja, interessante Konstellation, wie soll ich sagen, so die Ray Dalio, Warren Buffett Diskrepanz, ja, und innerhalb derer, ja, müssen dann eben auch die Privatanleger gucken, wie sie sich ja dort positionieren. Aber ja, ich glaube, da sind wir, gehen wir ja beide konform, dass eben für Anleihen jetzt vielleicht nicht so die beste Zeit ist, die nächsten Jahre, und ja, es vielleicht doch günstiger sein könnte, eher ja mit Unternehmensbeteiligung und entsprechend eher mit Preferred Shares sich zu positionieren als mit Anleihen. Ja.
Und ich meine, das ist ja jetzt auch kein imaginäres Risiko, wovon wir hier sprechen, sondern das kann sich ja dann auch wirklich in Barerträgen bemerkbar machen. Also sieht man auch bei verschiedenen Anleihenfonds aus Amerika beispielsweise, dass dort bei gleichem Substanzwert im Fonds die Ausschüttungen sinken, weil eben Unternehmen weniger Zinsen zahlen, obwohl es die gleichen Unternehmen sind am Ende, weil einfach die Zentralbank dafür ein anderes Zinsniveau sorgt. Also das ist jetzt nichts ganz Abstraktes, sondern das macht sich dann auch wirklich auf dem Konto bemerkbar, wenn dort die Zinsen fallen.
Ja, es gibt ja auch eine interessante, ja, sagen wir, relativ langfristige Betrachtung von Anleiherenditen. Nämlich eine Untersuchung gibt es über das gesamte 20. Jahrhundert, also quasi 1900 bis 2000. Und dort haben wir mal geguckt in den ganzen Industrieländern, wie war denn tatsächlich die reale Rendite, also nach Abzug der Inflation. Ja, und da kommen eben die Autorinnen, sind das in dem Fall, die Carmen Reinhardt und eine Belen Spranitscher, die haben das mal untersucht. Und ja, nach Abzug der Inflation kommt man dann doch schon auf sehr mäßige Renditen, ja, von, ja, so Pi mal Daumen 2%. Das allerdings auch nur, wenn man wirklich international und breit diversifiziert ist. Ja, und das liegt einfach daran, weil ich natürlich in vielen Szenarien ja hier Totalverluste oder sehr heftige Verluste hinnehmen musste. Ja, also wer beispielsweise eben ja nach den Weltkriegen beispielsweise deutsche Anleihen hatte, der hat dann so ziemlich alles verloren, ne? 1923 bis bei der Währungsumstellung 1948. Ja, und das belegt auch bei Anleihen ja, den dringenden Rat, dort eben auch breit international zu streuen, ja, um eben solche ja, Ausfälle zu umgehen. Ne? Gilt natürlich auch heutzutage oder jüngerer Zeit, zum Beispiel in Argentinien, ja, die haben ja, ich glaube 2002 war das, diesen berühmten Bankrott erklärt, wo sie einfach gesagt haben, nee, wir bezahlen einfach nichts mehr auf unsere ausländischen Schulden. Ja, und hier und da gibt es dann eben doch mal ein Land und wer dann eben zu sehr dort exponiert ist, der hat dann eben Pech gehabt. Und jetzt kommt eben so ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen aufhorchen lässt oder auch, so, ja, wo ich eben drüber nachdenke, wie für die Zukunft positionieren, nämlich als nach dem Zweiten Weltkrieg die Schuldenberge auch bei den Siegernationen ja relativ hoch waren, dann kam das, was eben schon vor 10 Jahren im Rahmen der Finanzkrise diskutiert wurde, das Thema finanzielle Repression. Also wie bekomme ich letztendlich die Zinsen unter die Inflationsrate dauerhaft gedrückt, um auf Kosten der Sparer letztendlich mich zu entschulden. Und das war tatsächlich auch in den USA so. Zwischen 1940 dann und 1980, also immerhin über 40 Jahre, gab es dort ja unterm Strich Negativrenditen. Ja, und selbst über die gesamten Industrieländer ja, war zwischen 1945 und 1980 in der Hälfte der Zeit ja, der Ertrag, die durchschnittliche Rendite negativ. Ja, also und das ist natürlich ein verführerisches Szenario und ich glaube tatsächlich, die Karin Reinhart war es auch, die während der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 dann eben wieder ja diese Idee dann auch ein Stück weit ins Spiel gebracht hat, inwieweit ja sich öffentliche Haushalte durch solche finanzielle Repressionen sanieren können. Und wenn wir eben jetzt mal auf die ganzen Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen gucken und die entsprechenden Hilfen, die ausgezahlt werden, da könnte einem schon so ein bisschen schwummrig werden angesichts der Geldberge und damit natürlich auch Schuldenberge und wie die dann abgetragen werden. Weil eins halte ich dann doch für illusorisch, dass das tatsächlich ausschließlich über Steuerzahlungen erfolgt. Und von daher könnte es sein, dass ja, Geldwerte für die nächsten Jahre nicht die beste Anlageentscheidung sind.
Jetzt, wo du es schon ansprichst, ich wollte es vorhin eigentlich nicht noch mitnennen bei den Anleihearten, aber es gibt ja tatsächlich über dem Staat noch eine andere Anleihenart und das sind ja die supranationalen Anleihen. Also ich glaube, so kann man das jetzt bei der EU auch nennen, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber das ist ja schon jetzt eine noch höhere Instanz.
Aber da habe ich ja genau das Problem, wie von der Bonität her oder von der Ausfallsicherheit gelten die ja oder laufen ja quasi auf dem Niveau wie Deutschland, ja, mehr oder weniger. Das heißt, da erziele ich ja auch als Einkommensinvestor keinerlei Geld. Das heißt, also allein zum Einkommen generieren sind diese Anleihenarten eher uninteressant. Und da ist ja schon fast angesichts der Zinslosigkeit oder Negativzinsen ja, wahrscheinlich sogar aus meiner Sicht interessanter, sich eine entsprechende Goldposition aufzubauen. Ich meine, die wirft auch keine Zinsen ab, ja, aber hält vielleicht über ja, gewisse, ja, wie soll man sagen, Risse im Währungsfundament.
Da gebe ich dir recht, Luis. Wir sind aber jetzt schon relativ negativ gewesen, was die Anleihen angeht. Teilweise bestimmt zu Recht, aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal ganz kurz, um es zusammenzufassen, noch mal kurz die Chancen und Risiken für Einkommensinvestoren nennen, um es noch mal ein bisschen kompakt zu haben. Also zum einen hat man halt wirklich diese prognostizierbaren Zahlungsströme durch die vorrangige Bedienung durch den festen Zins. Also wenn man wirklich ein möglichst sicheres Einkommen möchte und ein kalkulierbares, dann ist man mit Anleihen, vor allem mit den Fixverzinsten, wirklich relativ gut beraten, wenn man das machen möchte. Wie gesagt, Renditeaussichten sind schon vor der Investition relativ klar, also zumindest die maximale Rendite. Nach unten kann natürlich alles passieren, aber anders als bei Aktien, da ist eben Rendite nach oben offen. Im Optimalfall als volatiler Teil, als defensiver Teil des Portfolios kann das Ganze auch noch die Volatilität dann verringern. Das war es jetzt zu den Chancen. Ich weiß nicht, Luis, hast du da noch einen Punkt, den du noch mal hervorheben möchtest?
Ja, einen Chancenpunkt möchte ich auf jeden Fall noch hervorheben. Und zwar, obwohl der schon fast vorbei ist, nämlich, wenn wir wirklich Panik an den Märkten haben, dann stellen wir immer wieder fest, dass mit Ausnahme wirklich kurz laufender, bestbeleumundeter Staatsanleihen, also wirklich so AAA und AA Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit, so ein Jahr, ja, die halten stabil in so einem Szenario, ja, aber alles, was nicht dazu gehört, fällt im Preis. Und so eine Panik hatten wir ja im März. Und in so einem Szenario habe ich natürlich zumindest als Stock- bzw. Bond-Picker die Möglichkeit, mir Unternehmen rauszusuchen oder Anleiheemittenten rauszusuchen, bei denen ich der Meinung bin, dass die nicht pleite gehen werden, und mir gezielt diese Anleihen für kleines Geld, weil die auch die ja dann im Kurs gefallen sind, aufzukaufen. Und dann kann ich natürlich fantastische, ja, auch Ausschüttungsrenditen auf meine Investition vereinnahmen. Ja, so einfach ein Beispiel. Ja, wenn ich hier eine Anleihe nehme von einem Energieversorger, ja, die vorher bei $25 stand und im Zuge des Corona- oder Shutdown-Crashs, ja, dann beispielsweise auf $16 gefallen ist, ja, und ich der Meinung bin, nein, dieser Energieversorger, ja, der wird nicht pleite gehen, der wird weiter seinen Zahlungen nachkommen können, ja, und ich dann eben diese Anleihe eben für $16 kaufe, ja, dann bekomme ich ja trotzdem die Zinszahlungen, die berechnet worden sind, eben auf die $25, ja, und habe damit natürlich einen wunderbaren Hebel, ja, auf die Rendite. Und wenn die Anleihe dann getilgt wird, dann wird die auch zu $25 getilgt. Ja, das heißt, kann er noch pro Anleihe, die ich mir ins Depot gelegt habe, nochmal 9 Euro Kursgewinn dazu holen. Und das ist natürlich, ja, eben gerade für Bondpicker sind solche Szenarien natürlich immer sehr, sehr gut. Ja, sofern ich mir wirklich ein Unternehmen raussuche, die dann im Nachgang die Anleihe bedienen und nicht pleite gehen. Und interessanterweise, das hat man jetzt ja in den letzten, ja, muss man sagen, ja, 10 Jahren, ja, 12 Jahren zweimal, nämlich sowohl bei der Weltfinanzkrise, wo ja phasenweise für Kleinstbeträge oder für einen Bruchteil des ursprünglichen Emissionswerts Bankanleihen zu erwerben waren, ja, besonders da, als die Unsicherheit besonders groß war nach der Lehman-Pleite, ja, ließen sich sehr gut diese Anleihen kaufen, ja, sofern eben darauf vertraut wurde, ja, die Zentralbank bzw. die Regierung werden die Banken da raushauen, was ja dann auch passiert ist. Ja, dann hat sich der Kurs ratzfatz erholt, nachdem das klar war. Und das waren natürlich dann sagenhafte Gewinne, ne? Und ein ähnliches Szenario hatten wir jetzt im März gehabt. Und ich glaube, es war sogar Warren Buffett, der Wandelanleihen, ich glaube, von irgendeiner großen Schweizer oder US-Bank gekauft hat, eben auch mit 10% verzinst und dann auch eben für einen sehr günstigen Kurs, ja, und da entsprechend auch mit einer Position eingestiegen ist, ne? Also das wäre noch so eine Idee für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte solche Chancen gezielt ausnutzen.
Stimmt, aber ich meine, günstig kaufen und Rendite hebeln geht ja auch bei anderen Anlageklassen. Das ist, würde ich jetzt hier nicht so als, würde ich jetzt nicht nur auf Anleihen beziehen, aber da hast du natürlich recht.
Naja, aber dann kommt, aber in den Fällen kommt ja der Charakter der Anleihe besonders zum Vorschein. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die ja beispielsweise im Rahmen eines Crashs ordentlich abstürzen, wo sich die Kurse dann über wirklich viele Jahre nicht mehr erholen. Bei einer Anleihe ist das natürlich nicht so, weil die muss ja irgendwann bedient werden. So eine Anleihe hat ja in der Regel eine Laufzeit. Ja, und wenn die Laufzeit rum ist, ist der Emittent verpflichtet, eben die Tilgung zu leisten. Und bei der Konstellation kann ich letztendlich, sofern das Unternehmen überlebt, eine sicherere Rendite einfahren, also eine sehr hohe und sichere Rendite, sofern das Unternehmen überlebt, als jetzt bei der entsprechenden Aktie. Das ist eigentlich so der Clou an der ganzen Geschichte.
Ja, als Anleihenkäufer kann es einem quasi egal sein, wie es dem Emittenten nach der Rückzahlung des eigenen Geldes geht. Da hast du recht.
Ja,
Hauptsache, man
und
kriegt
wo,
sein eigenes Geld noch zurück.
genau, und woher es nimmt, ja. Und im Zweifel nimmt das dann eben, ja, von, ja, Dividenden, die dann eben nicht gezahlt werden, ja, oder teilweise sogar dann nicht gezahlt werden dürfen, ja, und ähnliches. Langfristig wiederum muss man natürlich sagen, Anleihen als Geldwerte, ja, wenig vertrauenserweckend. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, so die durchschnittliche Lebensdauer von, ja, ich sag mal, Papiergeldwährungen. Aktuell beispielsweise, ja, weißt du eigentlich so, wie viel Währungen es so weltweit so gibt momentan ungefähr?
Ob ich das jetzt weiß?
Ja, rate mal.
Es gibt ja schon über 100 Länder. Also, puh, vielleicht. Da zählen Kryptowährungen mit rein. Das ist ja ein
Nein,
spannender Punkt.
klassische Papiergeldwährungen. Gesetzliche
Okay.
Zahlungsmittel.
Gesetzliche Zahlungsmittel, okay. Na, da würde ich ja schon mindestens auf 100 tippen.
Ja, so um die 170, je nachdem, wie man das definiert. Ja, und interessant ist, das mittlere Alter, ja, beträgt, also die Daten sind jetzt auch ein paar Jahre alt, aber sollte grundsätzlich passen. Nach wie vor, das mittlere Alter dieser Währung beträgt gar nicht so viele Jahre, nämlich 37. Ja, also tatsächlich sind die richtigen Langläufer, die ja nochmal die Statistik ja auch nochmal verfälschen, beispielsweise ja, das englische Pfund, das gibt es in dieser Form seit 1694 oder der US-Dollar seit 1792. Ja, also wahre Langläufer, aber es gibt halt auch immer wieder Länder, ja, wo die Währung kollabiert und dann eben neu emittiert wird. Und bei solchen Währungsumstellungen, das ist eben der Haken, in der Regel geht das immer einher, dass die Gläubiger, ja, also die Anleihenbesitzer da auch mit rasiert werden. Das hat man ja auch immer wieder bei den Währungsreformen eben in Deutschland oder anderswo, ja, Argentinien hatte ich ja eben auch genannt, ja, oder ja, Simbabwe. Venezuela, jetzt natürlich auch beliebte Beispiele, ja, durch den Kollaps der entsprechenden Währungen, ja, die Anleihen, Besitzer alles verloren haben und selbst diejenigen, die eben Pfund oder Dollar haben, da muss man sich eben auch vor Augen führen, ja, dass die an Kaufkraft auch jetzt über die Jahrzehnte eben weit über 90% im Laufe der Zeit verloren haben. Ja, und es gibt ja noch, das hat man in einer anderen Podcast-Folge, meine ich, auch schon mal erwähnt, die Studie eines fünfköpfigen Teams, deutscher und amerikanischer Ökonomen. Die nennt sich The Rate of Return of Everything. Die haben die im Dezember 2017 veröffentlicht und die haben für diese Studie die Kapitalmarktrenditen ganz unterschiedlicher Anlageklassen modelliert und rückgerechnet, und zwar von 1870 bis 2015. Und ein Ergebnis dieser Studie ist ja, dass tatsächlich ausschließlich Aktien und Immobilien langfristig wirklich deutlich positive Realrenditen geliefert haben. Ja, sofern auch hier global gestreut und langfristig gehalten. Und die haben für entsprechende Anleihen dann auch die Rendite ermittelt, die lag halt wirklich bei bescheidenen 1,3% bei vergleichsweise kurzlaufenden Anleihen und 2,5% bei vergleichsweise langlaufenden Anleihen. Ja, wobei das hier auch wirklich eine globale Betrachtung ist. Und ja, wer natürlich dann auf so, ja, eben Deutschland 23 gesetzt hat, ja, der hat natürlich da alles verloren. Ja.
Da sprichst du jetzt auch schon das erste Risiko an. Ich mache jetzt nochmal mit den Risiken weiter. Also, das erste wäre jetzt vor allem das Ausfall- und Bonitätsrisiko. Also, unter Ausfallen zähle ich jetzt auch mal die Wertlosigkeit durch eine übermäßige Inflation. Und dann hat man natürlich noch das Zinsänderungsrisiko. Also wenn die Zinsen an den Märkten stark steigen beispielsweise, dann würde natürlich der Anleihenwert fallen. Und andersrum könnte man also zwischendrin nur mit Verlust das Ganze veräußern. Natürlich wird das Ganze dann am Ende voll wieder getilgt, wenn getilgt wird, aber man hat ja auch am Ende dann Rendite verpasst, die mit neuen Anleihen möglich gewesen wären. Dann hat man noch das Kündigungsrisiko, das sind jetzt aber schon wirklich so die Spezialfälle, also es gibt da Anleihen, wo gekündigt werden kann. Es ist in Ansätzen vergleichbar wie mit den Preferred Shares. Und man hat vor allem auch das Währungsrisiko. Das ist ja auch wirklich nennenswert, weil wenn man jetzt vielleicht nur 2, 3, 4, 5% hat und dann wertet beispielsweise, wenn man eine Dollaranleihe hat, dann noch der US-Dollar ab, dann kann es sein, dass diese US-Dollar-Rendite durch den Währungsverlust schon deutlich aufgefressen wird. Also das ist wirklich nicht zu verachten und wenn man sich jetzt nur im Euroraum bewegen will, dann sind die Renditen dementsprechend mager.
Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Fragen ein, die uns aus der Facebook- und Telegram-Gruppe erreicht haben. Ne?
Gut, die erste Frage ist, wie ist das Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu Aktien? Und ob sich das in der Vergangenheit gelohnt hätte. Ich denke, beides haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Also das muss ja bei den Realrenditen, die du genannt hast, muss sich jeder selbst dann beantworten, ob sich das gelohnt hätte. Und vom Rendite-Risiko-Verhältnis hatten wir eigentlich auch gesagt, dass es natürlich vor den Eigenkapitalgebern bedient wird. Bei dem gleichen Unternehmen ist, also bei einem und demselben Unternehmen ist natürlich die Anleihe dann entsprechend normalerweise defensiver als die Aktie. Aber wir haben ja heute auch schon gesagt, das ist ein bisschen komplex, das Thema, vor allem wenn man dann von den normalen Theorien der Finanzwirtschaft ein bisschen abweicht.
Naja, vor allem lässt sich die Frage generisch sehr schlecht beantworten, weil, wie wir ja gesehen haben, Anleihe ist nicht gleich Anleihe. Wenn ich Hochzinsanleihen habe, ja, also das, was ich vorhin auch genannt hatte, typischerweise die Anleihenart, die ich bei mir auch im Offensivdepot halte, ja, dann ist letztendlich das Chance-Risiko-Verhältnis ähnlich wie bei Aktien. Ja, wenn ich natürlich kurzlaufende Staatsanleihen bester Bonität halte, ja, die liegen sehr stabil im Kurs ohne Änderung. Das heißt, sie sind jetzt im Sinne der Finanzwirtschaft, Wirtschaftslehre als sehr sicher zu beachten. Das heißt, die haben ja ein völlig anderes Chance-Risiko-Verhältnis eben als eine Hochzinsanleihe und dementsprechend auch ein völlig anderes als Aktien. Ja, also das ja, lässt sich schwer alles über einen Kamm scheren. Generell eben oder in der Tendenz würde ich sagen, hochverzinsliche Anleihen eher Chance-Risiko wie Aktien, niedrig verzinste Anleihen ja eher ja, defensive Werte, die dazu dienen, eben ja, den Kurs oder Geldwert eben zu halten.
Gibt es bestimmte UCITS-ETFs, die besonders gut für die Investitionen in Anleihen geeignet sind? Also UCITS-ETFs sind ja die MiFID II-konformen für Menschen, für Investoren aus der EU auch normal handelbaren ETFs.
Ja, die gibt's. Und das Interessante ist, es gibt sogar welche, die unterjährig ausschütten, sogar monatlich. Und zwar gibt es von iShares beispielsweise den JP Morgan US-Dollar Emerging Markets Bond ETF, also ein ETF, der genau diese Anlageklasse der Staatsanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung, sprich US-Dollar, abbildet. Und der schüttet monatlich aus bei einer Dividendenrendite von, ich glaube, guten 5% momentan. Das wäre diese Kategorie Staatsanleihen Schwellenländer. Es gibt darüber hinaus für Unternehmensanleihen, die so an der Schwelle zwischen Investment Grade und Non-Investment Grade stehen. Da gibt es auch von iShares beispielsweise den Fallen Angels High Yield Corporate Bond ETF. Der schüttet halbjährlich aus, hat auch so um die 5% Dividendenrendite. Und damit hat man beispielsweise diese beiden Bereiche abgedeckt. Natürlich gibt es von iShares und anderen Anbietern auch jede Menge andere Anleihenfonds bzw. ETFs. Also da ist die Auswahl riesig, sowohl ausschüttend als auch thesaurierend. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, kurzlaufend, langlaufend, Fremdwährungen, Euro. Also die Fülle ist enorm. Ich habe jetzt die beiden mal genannt, weil die tatsächlich jetzt Kategorien abdecken, über die wir hier gesprochen haben. Der Vollständigkeit halber noch für den iShares JP Morgan US-Dollar Emerging Markets Bond ETF. Da ist die Wertpapier-Kennnummer A0NECU. Und für den iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond ETF ist die Wertpapier-Kennnummer A2AFCX. Wer sich das mal näher anschauen möchte, aber wie gesagt, wer auf die gängigen Seiten der ETF-Anbieter geht oder auf Portale wie Just ETF, der kann sich das da gezielt rausfiltern lassen. Aber tatsächlich mit europäischen ETFs ist es möglich, auch in dem Bereich, ja, also auch mit Aktien, aber auch mit Anleihen eben, hier unterjährig ja ein ja, so Hochdividenden-Portfolio aufzubauen.
Also ich denke auch für den Einstieg kann man da wirklich schon sehr viel machen mit diesen normal leicht handelbaren ETFs. Man muss aber auch ehrlich sagen, die sind jetzt steuerlich nicht ganz optimal. Wenn man sich überlegt, ein irischer Fonds, der jetzt beispielsweise US-amerikanische Anleihen hat, dann wird er zwischen Irland und den USA eine Quellensteuer einbehalten, die nicht ganz kompensiert wird durch die Freistellungsmöglichkeiten hier. Ist jetzt bei einem kompakteren Depot, denke ich, nicht kein Weltuntergang, aber sollte man im Blick haben. Da ist dann ein US-ETF oder auch CEF da schon etwas günstiger in der Gesamtsteuerbelastung. Das wollte ich nur noch mal an der Stelle angesprochen haben. Ja, und die letzte Frage aus der Gruppe ist, was unsere Meinung ist zu den Hochzinsanleihen in Zeiten der Corona-Krise und ob wir jetzt mit steigenden Ausfallraten rechnen?
Ja, also ich rechne generell mit steigenden Ausfallraten. Die nächsten Monate sehen ja nun volkswirtschaftlich nicht so rosig aus. Ja, allerdings, je nach Emittent, kann man hier natürlich ein Stück weit ja, auf den Zentralbank-Put bauen. Das heißt also auf die Tatsache, dass eben die Zentralbank ja doch viele Schuldner raushaut. Wir haben es jetzt auch beispielsweise gesehen bei der Fed in den USA, die ja mittlerweile auch Anleihen aus dem Non-Investment-Grade, also High-Yield-Anleihen, aufkaufen, um den Sektor zu stabilisieren. Das heißt, hier kommen natürlich viele Faktoren zusammen, ob und ja, in welcher Höhe dann tatsächlich eine Anleihe notiert. Wir haben natürlich auf der einen Seite das betriebswirtschaftliche, gegebenenfalls wenig erfreuliche Umfeld, auf der anderen Seite eine Zentralbank, die alles aufkauft, auf der dritten Seite dann eine öffentliche Hand, die irgendwelche Garantieleistungen oder Zusagen abgibt oder Fördermittel zahlt. Ja, also das ist schon eine sehr ja, schwer einzuschätzende Melange. Ja. Und sicherlich, wer jetzt so auf der Anleihenseite unterwegs ist, ja, je größer, etablierter der Emittent ist, ja, je wahrscheinlicher er an öffentliche Töpfe, sage ich jetzt mal, kommt, desto ausfallsicherer ist da natürlich auch die Anleihe. Aber ich meine, das sehen wir ja beim Aktienmarkt genauso. Neulich hatte ich eine Diskussion, wo auch jemand gefragt hat, naja, wie kann das sein? Die Welt geht hier in Corona unter. Ja, Dutzende oder Hunderte, Tausende Unternehmen, ringen hier um ihre Existenz, aber trotzdem vermelden die Börsen Rekordstände. Das ist ja eben derselbe Effekt. Ja, wenn eben die Zentralbanken alles kaufen, was gefallen ist, jetzt im Anleihenbereich, dann kaufen das natürlich irgendwo ab. Was machen die Leute, die das Geld dafür bekommen? Na, die investieren das irgendwo und wo, natürlich auch in Aktien. Vielleicht eventuell auch unter der Maßgabe solcher Überlegungen, wie wir sie angestellt haben. Naja, dass Anleihen in Zukunft vielleicht nicht die beste Investition sind und Aktien attraktiver, auch wenn wir da die eine oder andere Pleite sehen werden. Und das treibt dann natürlich die Kurse, unabhängig davon, wie die betriebswirtschaftliche Basis oder volkswirtschaftliche Basis dort aussieht. Ne? Also der Kostolani hat ja auch gesagt, die Börse ist Geld plus Psychologie und momentan werden wir halt ja im übertragenen Sinne in Geld erstickt.
Das hast du nochmal schön zusammengefasst, Luis. Dann lass uns doch jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nochmal zu unseren Hochdividendenwerten des Monats machen und vielleicht machen wir es auch ein bisschen schneller, dass wir die Zuhörer hier nicht zu sehr mit unseren Ausführungen quälen. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Luis?
Ja, was habe ich mitgebracht? Natürlich eine Anleihe. Und ich habe mal versucht, eine Konstellation hinzubekommen. Auf der einen Seite einen halbwegs attraktiven Coupon, also wo ich schon meine mindestens 5% pro Jahr habe. Auf der anderen Seite eine vergleichsweise ausfallsicher. Ja, natürlich muss ich irgendwo immer Kompromisse machen. Ich habe auch mal geschaut, wie hat sich diese Anleihe eben verhalten bei diesem extremen Crash im März, also wirklich auf dem Tiefpunkt. Und ich habe mitgebracht eine Junior Subordinated Note, also eine Note, eine Anleihe, Junior und Subordinated, also aus einer nachrangigen Tranche. Das heißt, wenn dieses Unternehmen ausfällt, dann werde ich tatsächlich als letzter bedient. Diese Anleihe wurde emittiert von der Southern Company. Und Southern Company, das ist ein Elektrizitätsversorger aus den USA. Die Southern Company sitzt in Atlanta. Ja. Und das Unternehmen versorgt Gewerbe- und Privatkunden in Alabama, Georgia, Florida und Mississippi, also so im Südstaatenbereich, mit Strom aus den verschiedensten Quellen, sowohl konventionell als auch beispielsweise Atomstrom. Also die nutzen da wirklich alle Quellen. Und das Unternehmen selber ist auch einer der großen US-amerikanischen Energieunternehmen, ist im S&P 500 notiert. Die Anleihe selbst, kommen wir mal dazu, wurde 2015 emittiert, hat eine Laufzeit von 60 Jahren, wird also fällig. Ja, am 15.10.2075. Insgesamt wurden 35 Millionen Stück emittiert mit einem Coupon von 6,25%. Emittiert, das noch als Ergänzung zu $25. Es handelt sich also um einen sogenannten Babybond. In den USA wird diese Unterscheidung nochmal getroffen. Es gibt sogenannte Babybonds. Die werden typischerweise für $25 emittiert und sogenannte Institutional Bonds, also für institutionelle Investoren, für $1.000. Ja, das ist einfach der Nennwert höher. Ja, und ja, vor einer Generation oder zwei Generationen, da waren $1.000 noch richtig viel Geld. Das haben dann eben institutionelle Investoren eher gekauft. Und für die Privatanleger wurden dann eben diese kleinteiligeren Babybonds emittiert. Zinsen werden vierteljährlich gezahlt im Januar, April, Juli, Oktober. Insgesamt 39 Cent jeweils. Das ergibt dann eben auch die entsprechende Rendite von 6,25 Prozent. Aktuell notiert die Anleihe bei $25,70. Das heißt, der effektive Zins, den ich als Anleger bekomme, sind 6,07%. Und die Anleihe ist auch gerated, weil es eben ein großes Unternehmen ist mit BBB, also tatsächlich noch im Investment-Grade-Bereich. Ja, wie ist um die Ausfallsicherheit jetzt bestellt? Also, Southern Company, also großer Vorteil natürlich, so ein Versorgungsunternehmen, ja, mit Elektrizitätsproduzent und Verteiler. So ein bisschen Stadtwerke-Charakter, aber natürlich ein Privatunternehmen. Von daher vergleichsweise ausfallsicher, sicherlich auch in so einer Corona-Phase, weil natürlich Strom weiterhin genutzt wird, ja, und da nicht die Nachfrage plötzlich komplett wegfällt. Ein relativ stabiles und relativ reguliertes Geschäft. Ja, von daher ja, eine gewisse Stabilität der Anleihe. Das hat man auch eben im März beobachten können. Die Anleihe ist tatsächlich ja, auf ja, so $22 ja, im absoluten Tiefpunkt gefallen. Ja, also hier gute 10% verloren, was ja noch für so eine ja, Hochzinsanleihe immer noch akzeptabel ist. Und ja, ein bisschen kritischer zu sehen ist vielleicht hier die Eigenkapitalquote von Southern Company. Die liegt bei 27%, ist jetzt aber auch nicht völlig ungewöhnlich für so ein wirklich großes Energieversorgungsunternehmen. Das Ticker-Symbol ist auch leicht zu merken. Das lautet nämlich SOJA, also SOJA für diese Anleihe, wer die erwerben möchte. Ja, und das wäre so ein klassischer, eher defensiver Wert zur Ergänzung des Portfolios und ja, gibt von mir insgesamt 7 von 10 goldenen Eiern. Das war mein Wert. Anton, wie ich dich kenne, hast du keine Anleihe mitgebracht.
Natürlich mache ich hier mal wieder eine Extrawurst.
Natürlich.
Ich habe mir keine Anleihe diesmal geschnappt, aber es ist dennoch ein eher defensiver Wert, der sich jetzt auch im Kurs schon wieder erholt hat auf den alten Stand und auch von der Rendite her eher dem defensiven Bereich der Hochdividendenwerte zuzuordnen ist. Es ist aber tatsächlich ein sehr exotischer Titel. Ich habe noch kein Wertpapier dieser Art mit diesem Geschäftsmodell am Ende gefunden. Und ja, ich freue mich, das jetzt hier vorstellen zu dürfen. Es ist nämlich eine Art Royalty Trust, also eine Rechte und Lizenzen verwaltende Gesellschaft, bei der man eben diese beispielsweise Nutzungsrechte für Ölfelder oder auch intellektuellen Eigentum, also für Filme, Musik und so weiter. Die besitzt eben der Trust oder in Kanada haben das zum Beispiel Restaurants, dass sie dort die Lizenzen und die Rechte für die Marken vergeben und man besitzt die Rechte als Trust und profitiert eben von der Nutzung des Ganzen. Das gibt es aber hauptsächlich in den USA und in Kanada. Ich habe aber einen CEF mit Royalty Trust Charakter im Vereinigten Königreich gefunden. Und zwar heißt das Ganze Hypnosis Songs Fund Limited. Also es ist ein CEF, der aber sehr einem Royalty Trust gleicht und der investiert in Musik- und Songtext-Lizenzen. Also wenn ein Lied im Radio gespielt wird, dann kann das der Radiosender ja nicht kostenlos machen, sondern der muss dann beispielsweise an so eine Gesellschaft wie die GEMA eine Lizenz abführen und dann wird diese Lizenz abzüglich der GEMA-Kosten dann eben einmal dem Künstler und dann nochmal dem Inhaber der Textrechte dann überwiesen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass diese Sänger oder auch die Songwriter ihre Rechte abtreten und der Hypnosis Songs Fund, der hat eben diese Rechte abgekauft von den Künstlern und profitiert von den Lizenzeinnahmen. Und ich dachte ja, weil ich von sowas noch nie gehört habe, dass das jetzt auch was relativ Kleines, Spezielles war und auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das dann auch für Songs sind, weil ich meine, Musik ist ja immer so ein bisschen Mode und da kann es auch mal andere gegenläufige Trends geben, aber mich hat das jetzt wirklich überzeugt, das Ganze. Also die Marktkapitalisierung ist auch mit rund 670 Millionen Pfund beachtlich, also auch im Vergleich zu anderen Royalty Trusts und CEFs ist das wirklich eine stattliche Größe und da muss man erstmal genügend Songs finden, die man für den Betrag kaufen kann. Und das sind auch wirklich sehr bekannte Lieder, die wirklich so das Potenzial haben, über Jahrzehnte hinweg gehört zu werden, weil wenn man hier so ein Konstrukt auflegt, dann will man ja jetzt hier nicht die Chartbreaker, die dann in dem Jahr niemand mehr hört, sondern so die klassischen entspannten Lieder, die man immer mal wieder hören kann, die immer mal wieder im Radio laufen. Und genau solche Sachen sind es am Ende. Das ist zum Beispiel Uptown Funk von Bruno Mars. Das hat auch, glaube ich, mehrere Milliarden Aufrufe auf YouTube. Also dann sowas wie Justin Timberlake, Sexy Back. Ich glaube, das kennen auch die meisten. Dann aber auch so Beteiligungen an den Justin Bieber Songs, Love Yourself und Baby. Das sind auch Milliarden Aufruf-Lieder. Rihanna, Beyoncé, David Guetta, das ist ganz durchmischt, aber sind auch durchaus so etwas ältere klassische Lieder dabei. Die kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber alles, was ich jetzt so kannte, habe ich jetzt genannt. Ach so, nee, hier Ed Sheeran, der ist ja auch zuletzt, glaube ich, relativ beliebt gewesen. Da hat man teilweise die Rechte an solchen großen Songs und profitiert dann eben von den Lizenzeinnahmen. Das fand ich total spannend. Und der Ansatz des Ganzen war so, also der Fonds wurde aufgelegt von jemandem, der ursprünglich auch Leute in der Musikindustrie betreut hat, produziert hat, neue Künstler gefunden hat und hat dann eben hier Investorengelder gesammelt und sowas aufgelegt. Und da hier wirklich so ein Insider am Werk ist, da weißt du natürlich auch, dass es ein relativ krisensicheres Geschäftsmodell ist. Das habe ich ja auch nicht gedacht, aber der Kursverlauf hat das Ganze dann auch jetzt so widergespiegelt. Also die Einnahmen scheinen hier sehr stabil zu sein. Und lass uns jetzt mal zu den Kennzahlen gucken. Also Marktkapitalisierung hatte ich ja schon genannt. Die ist relativ ordentlich für so ein Konstrukt. Die Dividendenrendite ist mit 4,63% jetzt nicht überragend, aber es ist wirklich, finde ich, eine einzigartige Möglichkeit, sich an so etwas zu beteiligen. Und als kleine Beimischung kann man sich sowas dann auch überlegen mit so einer verhältnismäßig niedrigen Ausschüttungsrendite. Gezahlt wird übrigens monatlich. Gesteigert wurde bisher auch, also das ganze Konstrukt wurde erst in 2018 aufgelegt und jetzt hat man in 2019 die Dividenden angehoben und 2020 sind die prognostizierten Zahlungen auch noch stabil. Ja, und in Summe, trotz der sehr kurzen Historie, sind das bei mir 6 von 10 goldene eierlegende Gänse. Ja, ich finde, das ist wirklich ein sehr spannendes Konstrukt, aber man darf natürlich bei der Geldanlage jetzt nicht sagen, cool, das kaufe ich, sondern es muss am Ende schon in das eigene Portfolio passen. Ich bin der Meinung, es ist eine sehr interessante Abrundungsmöglichkeit und ja, ich bin überzeugt. Ich denke, das hat man jetzt auch gemerkt. Es war jetzt doch sehr persönlich eingefärbt, der Beitrag. Aber es hat mich einfach so gefreut, dass ich den gefunden habe. Das ist was Seltenes.
Ja, und ich persönlich würde auch noch eine goldene eierlegende Gans drauflegen, allein für das Logo von diesem Konstrukt. Kann sich ja jeder Hörer mal selber angucken. Hypnosis, wer es nachschauen will, also Hypnosis. Ne?
Das ist tatsächlich auch relativ ähnlich deiner goldenen eierlegenden Gans. Ja. Fällt mir gerade so auf.
Ein bisschen andere Tiergattung, aber ja.
Ein Elefant in dem Fall. Gut. Dann war es das jetzt an dieser Stelle mit den Hochdividendenwerten und der Anleihefolge im Allgemeinen. Luis, willst du noch kurz unseren Risikohinweis machen?
Aber natürlich. Vor allem, da wir ja viele interessante Wertpapiere und ja, eigene Ansätze erläutert haben, hier natürlich der obligatorische Hinweis, dass der Handel mit Wertpapieren auch mit vermeintlich sicheren Anleihen, ja, mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden sind. Ja, und wir übernehmen wie immer keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen ergeben. Ja, und ja, auch wenn wir uns bemüht haben, alles aktuell und korrekt darzustellen, ja, können wir da für die Daten keine Gewähr übernehmen. Und ja, zu guter Letzt gibt es natürlich auch potenzielle Interessenskonflikte aufgrund der Tatsache, schlicht und einfach, dass wir selber als Investoren aktiv sind. Das war's für heute. Das war die Anleihenfolge. Wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung. Die könnt ihr gerne oder dafür könnt ihr gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge nutzen oder einfach eine E-Mail schreiben an einkommensinvestoren@nurbaresistwahres.de oder das Ganze natürlich auch auf unseren Kanälen, beispielsweise der Telegram- oder Facebook-Gruppe, kommentieren. Ja, und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Einkommensinvestoren-Podcast über einen der zahlreichen Kanäle. Das war's von meiner Seite. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Und ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividenden und vor allem auch Zinsvereinnahmen. Euer Anton.